Paris, 31. Oktober 1855. Lieber Georg, wie grau muss es in England sein, wenn man hier wie in Nebeltüchern ist. Ich habe mir in meinem Zimmer, 4 Treppen hoch, ein Kaminfeuerchen machen lassen, den Tisch ans Feuer gerückt, und nun will ich Ihnen von meinem warmen Plätzchen aus etwas Wärme und Freundlichkeit in Ihr Nebelland schicken. Ich denke viel an die sonnigen Tage, die wir hier zusammen verlebten, und denke nach, ob es der blaue Himmel oder Ihre Liebe waren, was so glänzend über alles schien, was ich hier sah. Dass Sie sagten, die Tage wären die frohesten auf Ihrer Reise gewesen, hat mich recht erfreut. Behalten Sie eine helle Erinnerung daran. Sie und Julius haben mich so verwöhnt, dass es eine Zeit lang dauern wird, ehe ich mich ganz in meine neuen Verhältnisse schicke. Ich war in den letzten Tagen sehr verstimmt, habe sehr an Kopfschmerzen gelitten, hatte mehr Lust zum Weinen wie zum Lachen, war empfindlich bis zur Lächerlichkeit, so dass Sie gewiss Ihre Liebe zu mir losgeworden wären, hätten Sie mich so gesehen. Gestern habe ich die Gouvernante und die Kinder nach Père Lachaise, Notre-Dame und Invalidendom geführt, damit ich einmal frische Luft und Bewegung hätte. Von Essen im Freien, Kaffee trinken auf den Boulevards, Rennen etc. ist keine Rede mehr. Die Leute sind gesitteter, wie ich dachte. Und obgleich Herr Mumm im Vergleich zu anderen großartig ist, zittere ich doch vor seiner Musterung meiner Toilette. Einige gutmütige Bemerkungen habe ich freundlich aufgenommen. Ich sehe auch wohl, wie schön all die Damen um mich herum sind. Aber der Entschluss, auch so zu werden, ist noch nicht gefasst. Denken Sie sich, ich soll mir gar die Augenbrauen färben. Ich weiß zwar wohl, dass die Natur sie im Stich gelassen hat, als sie kaum den Pinsel ansetzte, aber ich muss das Geschick doch tragen. Wir bleiben noch länger hier, als wir glaubten. Heute bekamen Mumms einen Brief von Rom mit beruhigenden Nachrichten über die Cholera, die vor einigen Tagen von eben daher als bedenklich geschildert wurde. Am 8. reisen wir, so viel ich weiß, von Marseille ab. In Rom finde ich hoffentlich einen Brief von Ihnen, der mir sagt, wie Sie über den Kanal gekommen sind. Wenn ich Ihnen viel schreibe, würde ich Ihnen zu viel Gutes sagen, denn das ist verführerisch, wenn es so ohne alle Gefahr geschehen kann, wenn ein ganzer Ozean zwischen der Schreiberin und dem Empfänger des Briefes liegt, so dass man nicht von jedem Wort Rechenschaft geben kann. Für die Abwesenden bin ich immer gut. So ein Verkehr bei weiter Trennung ist mir gerade recht. Wenn es Ihnen Freude macht zu hören, dass ich Sie in den ersten 24 Stunden sehr vermisst habe, so sage ich es Ihnen. Sie haben aber nicht gut daran getan, mir 3 Tage lang vorzusagen, dass meine Unarten liebenswürdig wären. Zuletzt kam es mir selbst so vor, und verständigere Leute schütteln die Köpfe zu meiner Wildheit, wie sie es nennen. Was mir an Ihnen gefallen hat, das heißt, was meiner Eitelkeit schmeichelte, war, dass Sie nicht auch mir sagten, wie alle anderen, ich müsste gebändigt, gedemütigt, unterdrückt, gebunden und geknebelt und womöglich ins tiefste, hässlichste Gefängnis geworfen werden. Wenn ich das höre, so ist es, als ob ich von Eisen würde. Man könnte mich in Stücke hauen, ehe man mich zum Beugen brächte. Warum soll meine Natur, die ja keinem etwas Böses tun will, denn keine Berechtigung haben? Ich danke Ihnen, dass Sie mich lieb haben, wie ich eben bin. Jetzt, wo Sie weg sind, denke ich mir, ich hätte mit Ihnen reisen können. Aber wenn Sie kämen und mich holten, wäre es sicher wieder unmöglich. Wir wären gute Verbündete gegen das Volk der Philister, gegen die ganze gesunkene Welt. Ich möchte alle Vorteile und Vorzüge haben, auf welche hin die Menschen sich übereinander erheben, um über alle lachen zu können. Ich hatte einen alten Freund, ein herrlicher Greis, der von altem Adel, aber von schönster Gesinnung war. Wenn Sie mir meinen Adel nehmen, bin ich doch noch so viel wie alle anderen. Das gefiel mir, wenn er das sagte, und ich hätte immer Lust, den gespreizten Leuten alle Gewänder des Reichtums, des Ranges abzureißen, um sie in ihrer nackten Menschlichkeit zu sehen. Wie viel Neid ist in diesem Wunsch? Es gibt Tage, wo ich so ehrgeizig bin, dass ich lieber nicht leben möchte, als so nichts zu sein, so ohne eine Macht, ohne ein Mittel. Dann wieder ist das so harmonisch in mir, wenn ich draußen bin, ganz allein oder an einem schönen Wasser oder auf den Bergen, wenn ich fühle, wie das volle Leben außer mir antwortet auf die Lebenskraft, die in mir wohnt, wenn mir ist, als wäre ich ein Baum oder eine Blume, die eben nichts zu tun haben, wie zu leben und zu sterben und ruhiges Glück zu genießen. Ich habe mir früher wohl vorgenommen, nicht mehr unter Menschen zu leben, bis ich so frei und sicher innerlich wäre, dass ich ihren Beifall, ihre Liebe nicht mehr nötig hätte. Aber dahin bringe ich es nie. Immer wieder fasst es mich kalt an, wenn ich in einem Kreise von Leuten bin, die, wenn sie gütig genug sind, auf mich zu achten, immer von einer Seite mich nehmen, von der ich nichts wert bin. Ein behagliches Gefühl sagt es einem immer, wenn man Verständnis findet. Bis jetzt habe ich das Gefühl in meiner neuen Gesellschaft noch nicht gehabt. Frauenfreundschaft ist mir sehr nötig. Ich begreife die Frauen nicht, die nur mit Männern leben können. Es gibt eine so zärtliche Zuneigung zwischen edlen Frauen, die durch nichts ersetzt werden kann. Da gibt es kein Verbergen, kein Scheuen. Man erkennt sich, mag sein ganzes Herz öffnen, mag gut sein, mag geliebt werden. Das wird mir sehr fehlen. Frau Mumm ist keine Freundin für mich. Auch interessiere ich sie nicht. Gestern habe ich in einem Café eine Dame aus Basel gefunden, die ich sehr lieb habe. Ich hatte eine große Freude, ihr mildes, frommes Gesicht zu sehen und ihr kleines Händchen zu drücken. Ich habe auf dem Rigi lange neben ihr zu Tische gesessen. Anfangs lachte ich über sie, weil sie fromm ist und eine entschiedene Christin. Als sie aber meinem aufrührerischen Sinn immer Klugheit und Milde entgegensetzte, hatte ich sie bald sehr lieb, und ich habe oft an sie gedacht. Ich hoffe, ich finde Zeit, sie hier zu sehen. Wenn eine Frau Verstand und Gemüt hat, so ist sie ein Engel. Wenn meine süße Schwester Bertha etwas Geist hätte und Lina etwas Herz, wie wäre ich da in meiner eigenen Familie gesegnet? Nun gibt es Frauen, die sind gar nichts. Sie spielen ihre Rolle, aber warm machen sie nie. Da ich einen männlichen Sinn habe, liebe ich die sanften Gemüter, die überströmenden Herzen. Große Liebe gibt auch große Kraft. Ich betrachte mein Geschlecht, als ob ich gar nicht dazugehörte. Das lässt mich gerecht sein. Es ist noch eine Frau zu unserer Gesellschaft gekommen, die einen guten, herrlichen Mann hat, Frau Brentano aus Frankfurt. Sie ist sehr freundlich und soll pflichttreu sein. Selbst weiß ich nichts über sie. Ein Töchterchen mit feenhaften Händen und Füßen Eine Gouvernante, die lustig aussieht. Ich bin eben in der Laune zu beobachten, ohne mich selbst preiszugeben. Herr Brentano sagte, er wäre sehr neugierig auf mich. Ich habe ihn vertröstet, wenn wir im Freien wären. Da ich gewöhnlich Sinn dafür habe, unterdrückte Menschen zu heben, habe ich Mums Gouvernante unter meine Protektion genommen. Sie gefällt mir nicht. Dazu spricht die ganze Gesellschaft ein schreckliches Deutsch, ein ebenso fürchterliches Französisch, so dass sich mir die Haare zuweilen zu Berge stellen. Frau Mumm habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Ich glaube, sie hat so viele Huldigungen entgegengenommen, dass sie ihren Ruf als schöne und geistreiche Frau gesichert weiß. Sie ist tadellos. Taille etwas kurz, Augen, Haare köstlich. Sie fällt auf und muss Männer sehr anziehen. Gegen Frauen ist sie kalt. Das mag ich nicht leiden. Es liegt am meisten Güte darin, wenn man freundlich ist, wo es uns keine Anbetung erwirbt. Sie wird unter den Frankfurter Damen für klug gehalten. Sie hat gelesen, aber oberflächliche Tagesliteratur. Sie prahlt nicht, das ist wahr, aber es ist etwas Hochmütiges in ihrer Art, von einer Sache zu sprechen. Kein Interesse, kein lebhaftes Wort. Etwas Geheimnisvolles muss noch in ihr sein, denn womit fesselt man sonst die Männer so lange? Bloß mit einem schönen Arm? Mit braunen Augen? Das ist lieblich anzusehen, aber lieben kann man das doch nicht. Da plaudere ich mit ihnen wie mit einem Mädchen. Die Entfernung macht mich vertraulich gegen Männer. Wenn man mich nicht sieht, nicht fangen kann und hinnehmen muss, was ich sage, wie ich es eben sagen will, dann vergesse ich mich so oft, so dass ich nie einen Brief wiederlesen möchte, den ich geschrieben habe. Wenn es sie langweilt, dass ich so schreibe, werden sie es mir nirgend besser verzeihen wie in England, wo, wie sie sagen, man alles ertragen kann. Ich möchte wissen, wo ich heute in einem Jahr wäre. Sie waren so bleich, als ich sie zum letzten Male sah, dass es mir das Herz bewegt hat. Es tut mir so wehe, wenn ein Mensch leidet. Mein Gott, wie wunderlich, aus Liebe unglücklich zu sein. Es gehört dazu ein starkes Herz, ein unverdorbenes, aufrichtiges Gemüt. Das haben Sie also? Ich vertraue Ihnen von ganzer Seele. Sie haben eine Aufrichtigkeit, die zuweilen ängstigt. Aber Sie sind gut. Herr Mumm, der sich schmeichelt, viel Menschenkenntnis zu haben, sagte mir auf dem Rigi, als ich einen Menschen, der weit hergekommen war, um mich zu sehen, ohne jede Hoffnung abreißen ließ, ich würde nie mehr mit dem Herzen geliebt werden. Auf die Erwiderung, warum denn aber diese eine Ausnahme existiere, wurde er stutzig. Aber er räumte mir nichts ein. Auch glaubt er, ich hätte Freude daran, einen Mann zu quälen, der mich liebt, ihn zu beherrschen. Ich begreife das nicht. Glücklich sein, froh, weil mich jemand lieb hat, das ist meine Freude. Auch die Kraft fühlen, mit der man fesseln kann. Auch Eitelkeit mag im Spiel sein. Aber Grausamkeit nie. Adieu, adieu. Schreiben Sie mir, seien Sie recht heiter. Und wenn ich Sie nicht glücklich machen kann, ich bin ja nur ein Atom der Liebe, der Güte, der Großmut, von der wir Frauen jede etwas in unserem Herzen gesammelt haben. Tausendmal grüßt sie meine eigene und keines Menschen Betty. Natürlich schreibe ich Lina, dass wir hier zusammen waren. Sie weiß es gewiss schon auf Umwegen.